final einfach das Ende des Chromosoms, Einbruch im Chromosom. Dann haben wir die interstitielle Deletion. Hier haben wir zwei Brüche im Chromosom und ein Stück zwischen diesem Bruch fehlt. Also es ist eine andere Art von Deletion. Und dann gibt es hier strukturelle Abnormalien, Fehlbildungen, die dann auch zu Problemen führen. Dann haben wir die pathogene Variante des SHANK3-Gens. Ich glaube, sehr viele von Ihnen haben über das SHANK3-Gen gehört am Donnerstagabend und wir werden auch noch weiter darüber sprechen. Also hier haben wir Chromosom 22, eine Abbildung von Chromosom 22, eine Zeichnung. Ah, hier haben wir es. Also die Chromosomen sind in Wirklichkeit nicht bunt. Normalerweise sehen wir nur schwarz und weiße Chromosomen, wenn wir sie unter dem Mikroskop betrachten. Aber hier haben wir den kurzen Arm von Chromosom 22 und den langen Arm, den nennen wir Q. Der kurze Arm heißt P. Und dann haben wir die Satelliten, das sind die wiederholenden Segmente oben auf dem Chromosom. Hier unten, das ist der lange Arm, das ist der untere Teil und der Chromosom teilt sich in unterschiedliche Gebiete auf. Und weil das ein kurzer Chromosom ist, da haben wir nur ein Gebiet, Q1. Dann haben wir Q11, Q12 und Q13. Q13 ist unser Gebiet. Dieses Gebiet wird weiter unterteilt in in andere Regionen. Also manche sagen Q13, ich sage 1,3, weil wir haben Region 1 und Band 3. Und dann haben wir das SHANK3-Gen, das ist hier ganz unten, in Region 3.3. Und dann haben wir noch wiederholende Sequenzen hier unten, die noch niedriger angesiedelt sind als SHANK3. Wir haben auch gesehen, dass wir das Chromosom manchmal auf eine Seite legen, dass wir uns die Größe des Chromosoms angucken uns angucken, wo sich die Deletion genau befindet. Und so testen wir, das sind unsere Testmethoden für Abnormalien auf Chromosom 22. Was wir am häufigsten verwenden in den Laboren ist das Chromosom Microarray und da gucken wir uns alle Chromosomen an, das komplette Genom und da gucken wir uns an, was fehlt oder was hinzugefügt wurde. Beim Phelan McDermott-Syndrom haben wir natürlich eine Deletion. Also hier können wir sehen, ob es zusätzliches Material im Chromosom 22 gibt. Das könnte bedeuten, dass wir eine Translokation haben. Nee, wenn wir eine Deletion haben beim Chromosom Microarray, dann haben wir ganz oft wenn man eine terminale Verlust hat, dann haben wir eine Träger, könnte es sein, dass wir eine Träger haben. Also wir müssen gucken, ob wir ein Ringchromosom haben oder eine Translokation. Wenn Ihr Kind ein Ringchromosom hat, das können wir nicht sehen in dem Microarray, weil im Microarray gucken wir uns nur die Sequenzen an und gucken uns nur an, was hinzugefügt oder wurde oder was fehlt. Bei dem Ringchromosom, da haben wir das Problem, dass man vielleicht ein erhöhtes Risiko von Neurofibromatose Typ 2 hat. Also manche Labore fangen mit einer Gensequenzierung an. Also gezielte Tests. Also wenn jemand einen Menschen sieht und sagt, ja, das ist vielleicht viele McDonald, wir können einen Test auf SHANK3 machen, aber das wird sehr, sehr selten passieren. Also ganz, ganz selten wird irgendjemand gezielt auf SHANK3 testen. Also vielleicht beginnt man mit Autismus an. Also man führt ein multigenes Panel aus, zum Beispiel ein Autismus-Panel. und dann entdeckt man Shank 3. Oder es wird ein Genom- oder Exom-Sequenzierung ausgeführt. Hier macht man ein Screening von einer großen Anzahl von Genen und dann findet man heraus, dass das Shank-3-Gen fehlt. Und dann haben wir die Chromosomenanalyse, Karyotypisierung zum Beispiel. Und da suchen wir natürlich nach den großen Deletionen. Wir müssen natürlich etwas heraus, also unter dem Mikroskop sehen können. Also wir suchen nach großen Deletionen, 5 bis 3 Megabasen. Also vielleicht kann man auch 4 Megabase-Deletionen sehen, wenn man ein wirklich gutes Labor ist, wie mein Labor. Naja, Fish ist ein anderer Test, ein Bestätigungstest, um zu bestätigen, dass es Fehlbildungen im Shank-3-Gen gibt. Oder hier geht es auch um die Analyse von Vererbung oder der Fish-Test. Der ist aber nicht der erste Test, sondern das wird ein zusätzlicher Test sein, der im Nachhinein durchgeführt wird. Hier haben wir ein Diagramm, das sieht ähnlich aus wie das Diagramm hier unten auf dem Poster da vorne. Und hier am Anfang, der erste Fall, hier haben wir eine Deletion, eine terminale Deletion. Also hier, das ist die terminale Deletion, Einbruch und dann die auf der rechten Seite. Hier haben wir ein normales Chromosom 22, dann haben wir 2 Brüche und dazwischen fehlt etwas und dann wird der untere Teil wieder hinzugefügt. Dann haben wir eine Translokation. Hier haben wir ein Stück von diesem Chromosom. Wir nennen dieses Chromosom 16 und dann 22 und hier das kleine Stück Gelbe vom Chromosom 22 hat sich ausgetauscht mit Chromosom 22. Hier, das ist eine balancierte Translokation, aber im zweiten Fall, hier haben wir 2 normale 16 Translokationen und dann haben wir aber diese unbalancierte Translokation. Also hier haben wir ein zusätzliches Stück für 16. Und wenn die Deletion groß genug ist, dann kann man das in den Chromosomen sehen. Aber beim Microarray-Tests sieht man dann auch, dass man ein zusätzliches Chromosom 16 hat. Translokationen werden nicht immer weiter vererbt, aber wenn man diese Situation bei einem Kind hat, dann sollte man weiter nachforschen, ob das de novo ist oder ob es vererbt wurde. Da weitere Schwangerschaften auch zu vielen McDermott-Syndrom führen könnten. Also man sollte sich vielleicht auch alle Familien, direkte Familienmitglieder anschauen, um zu gucken, ob diese Träger sind. Dann haben wir das Ringchromosom hier. Hier hat man 2 Brüche im Chromosom, ein Bruch oben, ein Bruch unten. Hier ist 22Q13 betroffen und die beiden Enden, die verbinden sich zu einem Ring. Deshalb haben wir dann ein Ringchromosom. Die Deletion ist unterschiedlich zwischen 50 Kilobasen und weniger als 9 Millibasen. Also wir haben große Deletionen, die wir sehen konnten in Chromosomen-Arrays und Microarrays. In den meisten Fällen hat man eine Deletion bereits auf Chromosom 22 beim Vater. Also die treten auf dem vom Vater vererbten Chromosom auf. Also wir haben auch andere terminale Deletionssyndrome und meistens treten die Deletionen auf dem Chromosom vom Vater auf. Wir wissen nicht, warum dies der Fall ist, aber es geht hier vor allem um die Regenerierung der Spermien beim Vater. Bei den Frauen ist es so, die Eierzellen bei der Frau, die werden einmal geschaffen und danach sind sie erhalten. Und bei den Männern, da geht es eben um die Reproduktion der Spermienzellen. Und das haben wir gesehen und das kann einfach zu diesen Problemen führen. Und hier geht es nicht nur um das Deletionssyndrom bei vielen McDermott, sondern auch bei anderen Deletionssyndromen. Also hier haben wir das Karyotypverfahren. Hier sehen wir die unterschiedlichen Chromosomen. Also das internationale System sieht aus wie folgt. Also wir ordnen die Chromosomen nach der Größe. 21 ist das kürzeste, dann 1 hier ist das längste. 22 hier ist auch sehr kurz. Down-Syndrom heißt Trisomie 23. Unser Chromosom ist in diesem Fall das kürzeste. Hier auf der rechten Seite, da sehen Sie, da fehlt was unten. Also hier ist Chromosom 22 mit einer großen Deletion. Und dann haben wir das exchromationiert. Also so sieht das Karyotyp-Verfahren an. Also wir gucken uns alle Chromosomen an und die Größe der Chromosomen. Und es ist dann ganz einfach nicht zu sehen, wenn wir nur eine kleine Deletion haben. Also dann fehlt irgendwie nur hier das untere Stück bei der terminalen Deletion. Wir hatten Tests, bei denen man das einfach verpasst hat, also bei 3 bis 4, 5 Mal wurde die Analyse durchgeführt, aber in meinem Labor hat man das dann entdeckt. Und hier haben sie das Fisch-Analyse. Hier gucken wir die Situation gezielt an. Wir gucken uns das untere Teil von Chromosom 22 ein und wir gucken uns an, ob die Fehlbindung, die Missbildung auftaucht oder nicht. Also wir können kulturierte Zellen verwenden, hier haben wir die Chromosomen, oder wir können auch einfach eine Schnittstelle hier verwenden. Hier haben wir den Chromosom, hier haben wir ein normales Chromosom 22. Hier haben wir eine Zielprobe, eine Probe. Hier wissen wir, dass wir eine Kopie von Chromosom 22 haben. Also wir haben eine Kopie des Chromosoms und hier haben wir eine Deletion auf Chromosom 22 im roten Fall. Also diese Fisch-Analyse kann man verwenden, wenn man die Eltern analysieren kann, aber ich würde eher uns die Chromosomen genau angucken. So, hier haben wir die Deletion. Das habe ich Ihnen bereits gezeigt. Also hier haben wir eine terminale Deletion, eine interstitielle Deletion und dann haben wir das Bild, wie wir es sehen. Wenn wir eine terminale Deletion haben, dann müssen wir gucken, ob wir eine einfache Deletion haben oder ein Ringchromosom. Also wenn wir uns den kurzen Arm angucken, dann hilft das nicht. Hier haben wir eine große Redundanz in den Satelliten von Chromosom 22. Also wir wissen nicht, ob hier wirklich was fehlt oder nicht. Also das hilft uns gar nicht. Also wir müssen hier eine Karyotypenanalyse durchführen, um zu schauen, ob wir sowas sehen oder einen Ring. Also wenn Ihr Kind mit der Microarray Methode untersucht wurde und positiv getestet wurde, dann brauchen Sie immer noch die Karyotyp-Analyse, um herauszufinden, ob Sie ein Ringchromosom haben oder einfach nur eine einfache Deletion. Also hier haben wir das Ringchromosom, hier haben wir Chromosom 22 und Ringchromosom 22. Wenn Sie einen Ring haben, dann sind die ganz instabil, wenn es um die Zellteilung geht. Wenn die Zellen sich teilen, während der Körper heranwächst, während der Mitose, haben wir diesen Ring-Chromosom. Wir haben zwei Tochterchromosomen hier. Also wir haben immer einen Strang der DNA, das wird reproduziert und dann teilen sich die Zellen im Ring, dann teilen sich die Zellen nicht. Es gibt vielleicht Überkreuzungen, sie vermischen sich und dann haben wir vielleicht eine Tochterzelle ohne einen Ringchromosom. Also dann haben wir eine Tochterzelle mit einem normalen Chromosom und kein Ringchromosom. Also dann haben wir ein normales Chromosom und dann das Ringchromosom. Also hier hat man praktisch einen Treffer für die Neurofibromatose. Also Shank 3 ist hier unten, NF2 ist hier oben. Wenn Sie so eine Situation haben, dann hat man den ersten Treffer. Also was ist Neurofibromatose und warum machen wir uns hier Sorgen? Also hier haben wir eine dominante Erkrankung. Normalerweise, wenn Eltern das haben, dann hat das Kind 50% Möglichkeit, das zu erben. Also hier geht es um Tumoren in dem Nervensystem, um den Sehnerv, im Sehnerv oder Hörnerv. Also man kann nicht mehr gut sehen, hören. Also es sind oft gutartige Tumore. Sie müssen nicht entfernt werden, es sei denn, sie sind zu groß und führen zu anderen Problemen. Aber das ist wichtig, dass Sie das wissen, weil oft die Kinder nicht sagen können, ich kann nicht mehr so gut sehen wie früher, ich kann nicht mehr so gut wie hören wie vorher. Oder das Kind hat kein Gleichgewichtsgefühl, also man weiß nicht, ob es ein Tumor ist oder ob es hier andere Gründe gibt, wenn Sie nicht wissen, dass Ihr Kind ein Ringchromosom hat oder Probleme im NF2. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, ich möchte nur, dass Sie sich dessen bewusst sind, ob Ihr Kind ein Ringchromosom hat oder nicht. Weil wenn Ihr Kind ein Ringchromosom hat und ungefähr 10 Jahre alt ist, dann ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind regelmäßig auf Neurofibromatose testen. Also der erste Schlag ist, dass die Zellen eine Kopie des Chromosoms 22 verlieren, weil der Ring bei der Zellteilung instabil ist. Der zweite Schlag oder zweite Treffer ist, dass es eine pathogene Variante, eine Mutation im NF2-Gen auf der verbleibenden Kopie von Chromosom 2 ist. Also wenn eine Mutation in der Zelle haben, in der Nervenzelle, dann hat das einen Einfluss auf das Sehvermögen, das Hörvermögen und auf den Gleichgewichtssinn. Und 15-20% der Menschen mit McDermott-Syndrom haben ein Ringchromosom. Eine Studie wurde vor ein paar Jahren ausgeführt und 15% der Menschen mit einem Ringchromosom hatten dann auch NF2. Also vielleicht ist diese Dunkelziffer noch höher. Also das ist einfach nur eine Zusammenfassung. Also wenn Sie ein Kind mit einem Ringchromosom haben, dann müssen Sie die Karyotyp-Analyse durchführen, um herauszufinden, ob ein Kind ein Ringchromosom hat oder nicht. Also Sie brauchen diese zusätzliche Chromosomenanalyse. Wenn Ihr Kind eine Deletion hat, wenn ein Kind eine Deletion hat, die nicht durch ein Ring 22 verursacht wird, ist das Risiko für NF2 nicht so erhöht. Also passen Sie da auf, es gibt immer ein Risiko. Man muss analysieren, ob das Kind wirklich ein Ringchromosom hat oder nicht. Also man braucht hier diese Karyotypen-Analyse. Hier haben wir die Translokation. Ich habe Ihnen vorher gezeigt, wie es aussah mit der Translokation zwischen Chromosom 16 und 22. so, hier haben Sie eine balancierte Translokation, hier oben und unten. Hier fehlt der obere Teil von Chromosom 22, hier finden Sie es unten auf 22. Hier haben wir eine balancierte Translokation, hier hat man eine unbalancierte Translokation, 2 Chromosom 16. Also wenn wir eine balancierte Translokation haben, dann geht es der Person gut, wir haben keine Veränderung, alles ist normal. Aber dann haben wir ein Kind mit einer unbalancierten Translokation. Und wenn man ein Kind mit einer balancierten Translokation haben, dann weiß man überhaupt nicht, dass es hier ein Risiko gibt. Aber wenn man diese unbalancierte Translokation hat, dann kann man die Familienmitglieder analysieren. Dann sehen wir, ob es Träger gibt. Und dann kann man Familienmitglieder testen, die Eltern, andere Familienmitglieder, Kinder, Geschwister, weil es hier ein erhöhtes Risiko für ein Wiederauftreten gibt in weiteren Schwanger. Schafften. Hier eine Translokation kann vererbt sein oder kann de novo sein. Wenn Sie eine Duplikation im Microarray sehen, dann könnte es darauf hinweisen, dass es eine unbalancierte Translokation gibt, und deshalb ist die Fischanalyse hier hilfreich. Also hier sehen Sie die Chromosomen, die haben wir auf der Seite. Hier haben wir 44 Einzelpersonen getestet mit einer Deletion von 22. Und hier sehen Sie 22Q13.33. Und hier sehen wir Shank 3. Hier sehen wir die Bänder und hier diese Balken. Das sind die Sachen, die wegfallen, die Lücken. Also hier die schwarzen, hier haben wir eine einfache Deletion. Rot ist ein Ringchromosom. Grün sind eine unbalancierte Translokation und braun sind interstitielle Deletion. Sie sehen hier also, dass es keinen gemeinsamen Bruch Punkt gibt in dieser Studie, eine Studie mit 44 Einzelpersonen. Also hier haben wir keinen gemeinsamen Bruchpunkt, und auch die Größe der Deletion variiert. Also wir haben keine hundertprozentige Korrelation auch zwischen den Eigenschaften der Personen. Also 6 bis 9 Megabasen. Hier hat man größere Beeinträchtigungen, als wenn die Megabasen kleiner sind. 3 ungefähr. Also hier geht es auch um Nierenmissbildungen oder Fehlbildungen zum Beispiel. Oder wir werden Menschen sehen mit einer großen Deletion, die reden und nicht so beeinträchtigt sind, aber wir haben auch Menschen mit einer kleineren Deletion, die nicht sprechen können. Aber normalerweise, je größer die Deletion, desto schwerwiegender die Beeinträchtigung. So, jetzt möchte ich über die pathogene Variante des Shank3-Gens sprechen. Also ich habe mir die PSF Daten angeguckt, und hier haben wir nur 14% der Menschen, die die pathogene Variante des Shank3-Gen haben. In Toronto hatten wir ein Meeting, und da schien es so, als ob die Hälfte der Betroffenen eine pathogene Variante des Shank3-Gens hatten. Also wenn weitere Studien durchgeführt werden, könnte ich mir vorstellen, dass hier die Daten sich verändern werden. So, hier haben wir unterschiedliche Varianten. Wenn Sie sich das so vorstellen, das ganze Genom ist ein Buch mit Anweisungen für unseren Körper. Dieses Buch gibt unseren Chromosomen Informationen. Jedes Chromosom ist ein Kapitel des Buches. Unser Kapitel ist Kapitel 22, und die Sätze. Die Gene sind Sätze in den Kapiteln. Also und das Alphabet lautet A, T, G, C. Das sind die einzigen vier Buchstaben, die wir in unserem Alphabet verwenden. Und wenn wir uns nach einer Variante analysieren, dann gucken wir, was falsch geschrieben wurde, welche Wörter fehlen oder welche Absätze in den Genom fehlen. So, hier haben wir noch ein Diagramm. Sich die Basen anguckt. Die Basen sind A, T, G und C. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, aber hier G wurde verändert. Es fehlt. Und hier haben wir eine Insertion. Hier wurde was hinzugefügt. Also A wurde hinzugefügt. Am Anfang hatten wir die Deletion, da haben wir eine Lücke. Dann haben wir die Substitution. Hier wurde das A durch ein G ersetzt. Also das sind unterschiedliche Mutationen hier. Und das ist wahrscheinlich schwierig auf Deutsch. Also auf Englisch macht das mehr Sinn als auf Deutsch. Also hier haben wir Unterschiede in der DNA. Also hier dieser Satz heißt, die Katze hat die Ratte gefressen. Ich habe gesagt, dass wir vier Basen haben und drei Basen geben uns den Code für eine Aminosäure. Und hier haben wir nicht die richtigen Buchstaben, aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Also die Katze hat die Ratte gefressen. Im zweiten Satz steht auch, die Katze hat die Ratte gefressen, aber Katze wird hier mit einem C geschrieben und nicht mit einer K. Also hier haben wir eine stumme Mutation. Also hier haben wir eine stumme Mutation, die keinen Einfluss auf uns hat. Und hier der nächste Satz, die Katze hat die Ratte gefressen, aber wir haben im Englischen der Hut hat die Katze gefressen, also Cat hat, also ein Buchstabe verändert sich, aber der Satz und die Bedeutung des Satzes ist komplett anders. Im dritten Fall haben wir T verändert und hier haben wir eine Frame-Shift-Mutation. Hier haben wir ein Wort, das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also gar nichts macht mehr Sinn. Also hier haben wir eine Rasterschub-Mutation. Also das bedeutet, dass das Shank-3-Gen nicht korrekt analysiert wird. Hier haben wir einfach ein großes Durcheinander. Dann hier haben wir im letzten Fall haben wir ein T hinzugefügt. Hier haben wir nochmal eine Frame-Shift-Mutation, also eine Raster-Schub-Mutation. Hier das Lesemuster, das Leserate-Raster wird verändert. Also das ist, zeigt in einfacher Weise, dass man unterschiedliche Mutationen hat, Punkt-Mutationen, Frame-Shift-Mutationen oder einfach stumme Mutation. Aber im Deutschen macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Ich habe mein Bestes versucht. Also wenn Sie das Ergebnis von Ihrem Gentest haben und wenn Sie eine pathogene Variante im Shank-3-Gen haben und wenn das Ergebnis konsistent ist mit der Diagnose des Phelan-McDermid-Syndrom, dann kann man die Eltern untersuchen, um festzustellen, ob die Variante vererbt oder de novo ist, also neu entstanden ist. Also wenn Sie eine pathogene Variante im Shank-3-Gen haben und wenn die Variante wenn es de novo ist, dann ist es wahrscheinlich eher pathogen. Und wenn Sie Microarray-Analyse gehabt haben oder wenn Sie eine Sequenzierung hatten, dann hoffe ich, dass Sie alle eine genetische Beratung erhalten haben. Jetzt möchte ich über diesen Artikel sprechen. Vor ein paar Jahren, in 2022. Ich glaube, hier gibt es insgesamt 15 Autoren. Hier Tobias und ganz viele anderen. Vielleicht kennen Sie einige dieser Autoren. Manche haben Kinder mit Phelan-McDermid-Syndrom. William Bennett zum Beispiel, das sind Eltern. Also wir sind zusammengekommen und wir haben darüber gesprochen, wie man das Phelan-McDermid-Syndrom klassifizieren kann. Also die Eltern, die haben uns danach gefragt, weil zu Beginn, als wir Phelan-McDermid beschrieben haben, haben wir von einer Deletion im Chromosom 22 beschrieben, sie so beschrieben, aber dann hat man das SHANK3-Gen gefunden, entdeckt, und dann hatten wir nicht mehr ein Phelan-McDermid-Syndrom. Und am Anfang, uns hat das nicht gefallen, weil wir haben Menschen ausgegrenzt, die zu Beginn mit Phelan-McDermid-Syndrom diagnostiziert wurden. Und deshalb haben wir das wie folgt klassifiziert, also SHANK 3. Hier haben wir SHANK 3, das fehlt, oder die pathogene Variante, oder das sind die Menschen, die eine interstitielle Deletion haben. Also obwohl SHANK 3 noch existiert. Aber es gibt hier doch einige Charakteristika des Phelan-McDermid-Syndrom, die auftreten. Also deshalb haben wir hier diese neue Klassifizierung und wir haben eine Beschreibung, weshalb wir diese neue Klassifizierung haben. Also wir haben sehr viele Tobias und Thomas Birchmann, die haben das SHANK3-Gen beschrieben. Dann haben wir andere Menschen, die uns dabei unterstützt haben. Also die viele Literatur spricht von SHANK3 verbunden. Also wenn wir das beschreiben, die Krankheiten sind ähnlich, aber es gibt viel mehr Fälle, wo das Elternteil und das Kind eine Art Variante haben. Also ich finde diese Situation sehr interessant. Wir müssen hier weitere Studien durchführen, aber ich denke, wir gehen in diese Richtung. Also zusammenfassend, das Phelan-McDermid-Syndrom wird durch eine Deletion von 22q13 oder eine pathogene Variante im SHANK3-Gen verursacht. Die gebräuchlichsten diagnostischen Tests sind das Chromosom-Microarray und die Gensequenzierung, und eine genetische Beratung ist immer angezeigt, um den Familien zu helfen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.